Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir machen wieder was ganz Spezielles. Und zwar machen wir eine Woche des Nachfassens? Nachtretens? Wir wissen es noch nicht genau, wie wir es nennen. Aber wir spielen lauter Add-ons. Und dann unterhalten wir uns drüber, wie uns das gefallen hat. Und haben wir noch Gedanken zu Add-ons und sowas? Vielleicht machen wir hinterher noch einen Podcast mit den Gedanken zu Add-ons. Auf jeden Fall spricht jetzt der Dom über sein Add-on. Der hat sich nämlich das Add-on zu Frostpunk namens The Last Autumn, also der letzte Herbst, ausgesucht. Dom! Herzlich willkommen.
Hallo, also ich hatte mir was überlegt, wie ich meinen Part hier beginne. Das funktioniert jetzt nicht mehr, aber ich war so stolz drauf, ich mach's jetzt trotzdem. Also denkt euch da draußen, ist alles weg. Und jetzt frage ich dich, André, was für Musik hören Schneemänner?
Was für Musik hören
Die Antwort lautet Frostpunk und damit herzlich willkommen zu unserer DLC Add-on Wertschätzung zu Frostpunk The Last Autumn, eine Erweiterung, die schon viele Monate, sogar Jahre auf dem Buckel hat, ist erschienen am 21. Januar des letzten Jahres, also 2020, kostet aktuell regulär rund 17 Euro und das habe ich mir angeguckt. Ich war da sehr, sehr neugierig drauf. Als ich davon erfahren habe, dass wir sowas planen, fiel mir das neben einem anderen Spiel sofort ein.
Warum das?
Das kann ich erklären. Und zwar, die Idee, mein Gott, was ist heute mit meiner Stimme los? Die Idee, das ist noch so ein bisschen die Nacherkältung. Guck mal, jetzt habe ich noch mal einen Weg gefunden, das auch in diesem Podcast zu erwähnen, dass ich krank war. Also, die Idee von diesem DLC ist faszinierend. Weil, erstmal zu dem Hauptspiel selbst, Frostpunk, wer es nicht kennt, es geht darum, in einer nahen Zukunft ums Überleben zu kämpfen in Form einer Aufbausimulation und der große Twist von dem Hauptspiel Frostpunk ist eben, dass es in dieser Welt, wie der Name schon ein bisschen nahelegt, ein eisiger, nicht mehr enden wollender Winter hereingebrochen ist infolge einer Klimakatastrophe. Und die Idee ist es jetzt, kreisförmig um einen wärmespendenden Reaktor eine Siedlung aufzubauen, großzuziehen und die Menschen, die dort in dieser Siedlung leben, möglichst bei Laune und wenn es geht, auch bei Leben zu halten. Und ein großes Faszinosum dieses Franchises ist eben, dass man als Spielerin so ein bisschen Kompromisse immer wieder eingehen muss zwischen der Menschlichkeit, was man den Menschen dort zumutet und dem Drang zu überleben. Also so, da entstehen dann solche Geschichten emergent aus dem Spielgeschehen heraus wie, okay, wenn Menschen sterben in dieser Siedlung, dann kann ich zum Beispiel ein Gesetz verabschieden, das sagt, dass die Leichen genutzt werden, um die Felder zu düngen. Als wichtiger Nahrungsmittelboost. Die Leute finden das natürlich doof, die werden darüber ganz schön entgeistert sein, aber für den Nahrungsmittelproduktion ist es super. So, das ist die Idee des Hauptspiels und The Last Autumn ist deswegen so faszinierend, weil es diese Kernidee des eisigen Winters wegnimmt und sagt so, wir machen so eine Art Prequel und erzählen die Geschichte der ersten Siedlung quasi, die gerade noch dabei ist, diesen Generator, diesen Reaktor zu bauen, bevor der ewige Winter hereinbricht. Und das fand ich so faszinierend, weil es das Hauptspiel eigentlich seiner Kernmechanik beraubt.
Okay, ich bin gespannt, ob es das dann auch hinterher wirklich tut. Mhm. Hattest du denn auch besonders Bock, zu Frostpunk zurückzukehren? Also die ganze wunderbare Welt der Spiele mit Add-ons stand dir offen. Alles so Erfahrungen, wo man ja jetzt erwarten würde, man geht in sich und man sagt, okay, welches Spiel fand ich denn so richtig geil? Und da hole ich mir jetzt mehr davon. Ist das Teil deiner Erwägung gewesen?
Also tatsächlich war an erster Stelle dieses Fasziniertsein an der Idee dieses DLCs gestanden. Ich mochte Frostpunk damals sehr, ich fand das toll, mir hat das gut gefallen, aber ich hatte innerlich auch damit abgeschlossen. Aber dann habe ich dieses DLC-Ding so im Hinterkopf gehabt und mir wirklich gedacht so, wie funktioniert das denn? Also wie machen die das denn jetzt? Und es stellte sich heraus, sie finden einen Weg, aber mir persönlich gefällt dieser Weg nicht allzu gut.
Okay, wenn ich jetzt wieder mal ganz blöd drüber nachdenke, würde ich ja denken, in Frostpunk war es so. Wir haben übrigens, wer es nicht gehört hat, wer vielleicht frisch dabei ist oder sowas, wir haben damals sogar ein Double-Feature zu Frostpunk gemacht, eine Besprechung des Spiels. Und danach haben der Wolfgang und ich nochmal so eine Art Special zu dem erweiterten Rahmen von Frostpunk gemacht. Das kann man nachhören, wenn man das möchte. Und in Frostpunk ist es ja so, du startest zwar schon in diesem tiefen Winter, es steuert aber auf die Schneekatastrophe aller Schneekatastrophen zu. Und du musst also deine Siedlung fit machen, quasi für diesen finalen Mega-Supersturm. Mhm. Und jetzt stelle ich mir vor, da haben sie das jetzt das Gleiche gemacht, nur eben nicht mit dem Mega-Supersturm, sondern mit dem Einbruch der ersten Schneekatastrophe.
Tatsächlich sollte man das meinen, aber der eigentliche große Gegner ist eine Deadline, nämlich der Bau dieses Reaktors, der später für die Wärme sorgen soll, obliegt einem strengen Zeitplan, der vorgegeben wurde. Und das ist der eigentliche große Gegner. Der ist aufgeteilt in 4 Etappen und diese Etappen sind zeitlich genau definiert. Und wenn man das nicht schafft, dann wird einem gekündigt, was so mein erstes großes Problem ist mit der Fantasie dieses Szenarios. Dann bekommst du quasi eine Kündigung und es ist Game Over. Und das ist quasi die Herausforderung in diesem DLC, diesen Zeitplan zu schaffen.
Eine Deadline haben wir ja in dem anderen Fall auch, ne? Die Deadline ist halt da.
Ja, aber eine Deadline, die sich aus der Natur ergibt, das ist, finde ich, eine Deadline, die sich aus dem Szenario ergibt, aber hier fiel es mir schwer zu glauben, dass in einer so heiklen Situation, in der sich die Menschheit befindet, kurz vorm Einbruch des ewigen Winters, da dann jemand bürokratisch entscheidet, so, die Meilensteine hast du nicht geschafft, wir kündigen dir und fliegen jemand Neues ein, was Zeit dauern wird, der muss sich erstmal einarbeiten. Das war so, das fühlte sich ein bisschen künstlich an.
Ja, genau. Okay, das verstehe ich. Weil bei dem anderen kannst du ja auch sozusagen gekündigt werden, aber da ist es dann in aller Regel eher so, die Bevölkerung reagiert wieder ein bisschen empfindlich darauf, dass du gesagt hast, sie sollen ihre Leichen essen oder sowas.
Ja, genau. Das, wie gesagt, das ist so der erste kleine Bruch, den ich da hatte, als mir zum ersten Mal gekündigt wurde, wo ich mir dachte, ja Leute, wir könnten auch die Deadline einfach 2 Tage schieben und dann tut mir das leid, aber wir kriegen das Ding gebaut. Aber nein, Game Over.
Okay, es ist ja in anderer Hinsicht ist eine komische Entscheidung, weil sie sitzen da und sagen, hier im Hauptspiel ist der absolute Höhepunkt unserer Dramaturgie, hier ist ein Add-on, in dem das Ganze, ja, hier kannst du nochmal eine entspanntere Geschichte erleben mit erheblich niedrigeren Stakes sozusagen. Mhm. Fühlt sich das so an?
Ja, ja. Sie gehen genau den anderen Weg. Also das sollte man ja tatsächlich meinen, dadurch, dass der böse Gegner des Winters erstmal verschwunden ist aus dem Szenario. Aber der Gegenteil ist der Fall, nämlich das Szenario ist so sackschwer. Es ist so schwer, dort eine Partie zu gewinnen. Ich habe so viele Anläufe gebraucht. Ich habe auch mal dann versucht, ein bisschen zu analysieren, woraus dieser Schwierigkeitsgrad sich nähert. Da können wir dann noch drüber sprechen. Also es ist richtig, richtig schwer. Also es ist kein leichtes Spiel und es hat schon einen Grund, wenn man dieses Szenario aus dem Menü heraus startet im Spiel selbst, dass eine Infomeldung eingeblendet wird, die sagt so, komm, spiel erstmal auf mittlerem oder vielleicht sogar leichtem Schwierigkeitsgrad. Oder wenn du das Hauptspiel nicht beendet hast, habe ich in dem Video gesehen, dann kommt sogar der Hinweis, spiel erstmal eine Kampagne im Hauptspiel so, weil das hier wird nochmal eine ganze Ecke schwerer.
Okay, also Dramaturgie durch Stress. Ja. Wie muss ich das denn jetzt vorstellen? Weil zur Erinnerung, in Frostpunk, da steht dieser fette Reaktor in der Mitte und man baut jetzt dann in Kreisen seine Siedlung drumherum. Und eine der interessanten Mechaniken ist ja immer, du musst dafür sorgen auch, dass eine gewisse Wärmeversorgung existiert. Das heißt also, du hast dann überall so fette Heizpilze quasi gebaut, ne? Die hatten einen Radius und in dem Radius haben sie dann die Buden warm gehalten. Das konnte dir dann auch, wenn die Stromversorgung zum Beispiel nicht ausreicht oder weil irgendwas kaputt gegangen ist, dann kann dir das abreißen. Dann konntest du Leute auch eine Zeit lang in kalten Gebäuden arbeiten lassen. Dann ist aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die krank werden und dann fallen die aus und dann sinkt deine Produktivität. Und das alles immer vor dem Hintergrund dieser Deadline, ja, dass dann irgendwann so dieser Megasturm sich nähert und das, glaube auch zwischendrin gab es unterschiedliche Wetterbedingungen und da musstest du dich immer so ein bisschen drauf vorbereiten. Diese Siedlung musste sich wappnen, so ein bisschen, ne, wie eine Burg, die für Angreifer festgemacht wird sozusagen. Oder wie in Kalifornien, wenn so der Hurricane sich nähert, dass die Fenster auch alle vernagelt sind sozusagen. Wie funktioniert das denn jetzt dann hier? Ist diese ganze Geschichte mit, du musst jetzt hier deine Heizpilze aufstellen und sowas, das ist alles nicht mehr da vorhanden?
Alles nicht mehr da. Das Spiel beginnt bei schnuggeligen 10 Grad. Also es ist ja in Frostpunk-Verhältnissen ist das ja wirklich Hochsommer. Also super angenehm.
Bikini-Wetter, ja.
Ja, ja, genau. Also super angenehm. Sie finden aber trotzdem einen anderen Weg, diese eine bestimmte Baustruktur mir aufzuzwängen. Man hat wieder diese kreisförmige Stadt, in der Mitte wieder dieses Loch. Dieses Mal ist dort eben tatsächlich ein Loch, weil dort ja erst dieser Reaktor entstehen muss. Und dann sagt das Spiel so, im inneren Kreis quasi, in der unmittelbaren Umgebung um diesen bald entstehenden Reaktor, kannst du nur Gebäude bauen, die zu diesem Baustellenkomplex gehören. Also nur Gebäude aus dieser Gebäudekette von ich baue den Generator, der braucht es verschiedene Arten von Gebäuden, die dürfen ins Zentrum, wie so eine Baustelle einfach und drumherum dürfen dann die zivilen Gebäude, also Häuser, Badehäuser, Gaststätten und all sowas. Das heißt, es gibt eine Baustruktur, die man einhalten muss und nach der man sich auch richten muss.
Okay. Und ansonsten wahrscheinlich das Übliche, Ne? Du brauchst ja, hier gut. Ressource X und da Ressource Y, die kriegst du da und da und dann musst du halt entscheiden, was baue ich denn jetzt zuerst ab? Also ne, hier erstmal vielleicht Holz abholzen oder sonst irgendwas. Und du musst halt dann wahrscheinlich immer so ein bisschen ausbalancieren und priorisieren. Vor allem, was sind denn jetzt die nächsten wirklich dringenden Bauvorhaben? Welche Ressourcen brauche ich dafür? Okay, jetzt muss ich die zuerst ranschaffen in der Art, oder?
Ganz genau. Und das Entwicklerteam, und das finde ich toll, anerkennt die Besonderheit des Schauplatzes. Es ist nämlich mehr als einfach nur, es ist wärmer gerade und noch kein Winter. Nämlich die Lore sagt ja, noch ist dieser krasse Wintereinbruch nicht da. Noch gibt es auch überall in dieser Spielwelt offenbar intakte Siedlungen, die ein Interesse daran haben, dass du dein Bauvorhaben beendest. Und das äußert sich dadurch, dass zum Beispiel zu Spielbeginn überall schon Baumaterialien da liegen. Das Spiel erklärt das dann so, du wurdest jetzt dahin geschickt, diese winterfeste Siedlung zu errichten mit dem Reaktor. Und die alte Welt, sage ich mal, die alten Siedlungen, die es noch gibt, die versorgen dich mit Materialien. Und dann hast du zu Beginn schon mal überall Holz rumliegen und all die anderen Baustoffe, die kannst du erstmal einsammeln. Und später, und das ist eine neue Idee, die ich auch ganz interessant finde, kannst du einen Hafen bauen. Und dieser Hafen nimmt quasi deine Rohstoffbestellung auf und liefert die dann. Und dann hast du jeden Tag eine ordentliche Rohstofflieferung wieder, ich sage einfach mal, aus der alten Welt. Und so kommst du in diesem Szenario in deine Ressourcen. Und das finde ich eben toll, dass das Entwicklerteam sich überlegt, okay, wir haben ein neues Szenario, der Herbst vor dem großen Winter. Noch ist die Welt irgendwie intakt. Wie können wir das in Spielmechaniken übersetzen?
Wie intakt ist die Welt denn? Weil in Frostpunk erinnere ich mich auch daran, dass ich da irgendwelche Scout-Truppen losgeschickt habe, die dann so ein bisschen die Umgebung erkunden. Jetzt würde ich mir vielleicht vorstellen, wenn die Welt noch nicht so kaputt ist, dann ist die Kenntnis um die Umgebung vielleicht auch besser und das ist gar nicht mehr notwendig.
Also auch die Scouts gibt es wieder, aber tatsächlich erleben die jetzt andere Dinge, sage ich mal. Die treffen in ihren kleinen Events, die sie da auf der Weltkarte erleben, auf andere Siedlungen, die gerade versuchen, solche Reaktorstädte zu bauen. Mit denen kann man dann in so kleinen Mini-Events kurze Gespräche führen und die zum Beispiel hinters Ohr hauen und sagen hier, übers Ohr hauen und sagen hier, wir leihen uns mal Rohstoffe aus, wir zahlen das später wieder zurück und dann kann man einfach sagen, nö, mach ich nicht. Oder die finden zum Beispiel Wildtiere, die sie dann jagen und regelmäßig Nahrung an die Siedlung liefern. Also auch die erleben etwas andere Geschichten und ansonsten äußert sich diese Intaktheit der alten Welt dadurch zum einen, wie gesagt, durch die Rohstofflieferung und zum anderen, man kann auch tatsächlich Arbeitskräfte einfliegen lassen. Es gibt so eine Art, rudimentären Flughafen, sage ich mal. Im Grunde ist es aber ein Heißluftballon. Und dann sagt man hier diesem Heißluftballon so, hier, ich bezahle dafür mit Rohstoffen, ich hätte gerne morgen in 24 Stunden 25 Arbeiter eingeflogen. Und dann kommt einen Tag später die Lieferung mit Arbeitskräften. Das ist so, so merkt man die Welt drumherum, die existiert irgendwie noch.
An den Ballon erinnere ich mich aber auch schon im Originalspiel.
Ja, genau. Aber der wurde hier nochmal, aber wie wurde das denn da erklärt, dass die noch irgendwo herkommen? Das weiß ich gar nicht mehr.
Es gab doch auch noch andere Siedlungen, meine ich. Du warst ja, glaube ich, nicht die einzige Siedlung in der Ecke. Da kam ja hinterher dann auch manchmal, weil eine andere Siedlung irgendwie, da ist dann der Reaktor kaputt gegangen oder sowas und dann kam so ein Flüchtlingsstrom an und dann musstest du entscheiden, richtig, kann ich die gebrauchen? Habe ich gerade irgendwie Arbeitskräftemangel? Oder sage ich, nee, du bist sorry. Ist gerade schlecht. Vielleicht geht er einfach zur nächsten Siedlung.
Ja, die Idee wurde dann also beibehalten, genau.
Okay. Das klingt aber, man würde es von einem Add-on ja auch irgendwie erwarten, das mündet dann schon in eine recht ähnliche Spielerfahrung.
Also tatsächlich eben nicht, weil was ich hier gemerkt habe, ganz doll ist dieser Zeitdruck. Der Zeitdruck, ich meine, du hast ja auch schon gesagt, beim Hauptspiel gab es auch eine Art von Zeitdruck, aber man hat hier 45 Tage im Spiel, um den Reaktor fertigzustellen. Und der ist unterteilt in vier große Bauvorhaben oder Bauabschnitte. Und man muss sich wirklich sputen. Also es ist wirklich nicht einfach, das alles rechtzeitig hinzubekommen. Ich glaube, die ersten 4, 5 Anläufe, ich habe das nie geschafft, weil es auch eine neue Mechanik gibt, die all das noch ein bisschen schwieriger macht. Nämlich die Hoffnung aus dem Hauptspiel als eine der Ressourcen, mit denen man auch hantieren muss. Also die Hoffnung in der Bevölkerung wurde jetzt ersetzt durch Motivation. Und die Motivation beschreibt die Effektivität des Arbeitens. Das heißt, je höher die Motivation der Leute ist, desto schneller und besser arbeiten sie auch. Und es gibt Events. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt von mir, die vereinzelt so mächtig sind und denen du so ausgeliefert bist, dass es sich schon fast unfair anfühlte. Man könnte natürlich argumentieren, das gehört auch irgendwie zur Spielidee, dass man da immer wieder in die Ecke gedrängt wird von einer erbarmungslosen Welt. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, Leute, gib mir wenigstens eine kurze Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Man baut diesen Reaktorkern. Meinetwegen ist man dabei, gerade die ersten Baugerüste zu bauen. Man ist ganz früh in der Phase. Und dann kommt ein Event, übrigens kommt das immer, und das sagt, hier, eine Eule ist mitten am Tag auf die Baustelle geflogen und hat sie auf das Baugerüst gesetzt und guckt die ganzen Arbeiter an. Und die sehen das und sehen das als schlechtes Omen und deswegen sinkt die Motivation um 30%. Und du liest dir das durch und denkst dir, also das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Wenn du mir ein Event gibst, in dem es heißt, 50 Arbeiter sind zu Tode gefallen in diesem Kern, okay, ich verstehe es, akzeptiere ich, aber eine Eule setzt sich aufs Gerüst und deswegen ist die Motivation minus 30. Das sind so Dinge, die machen das Spiel noch viel schwerer.
Also, dass es Events gab, deren Konsequenzen man nicht so richtig nachvollziehen konnte, das ging mir auch im Hauptspiel
so.
Also ich erinnere mich zum Beispiel, du kannst ja im Hauptspiel die Kinderarbeit anordnen. Und dann ist deine Bevölkerung, Kinderarbeit. Und dann, das war auch schon so ein Moment, wo du denkst so, Kinders, ja, in der heutigen Zivilisation, okay, in der Winterpostapokalypse, ja, wo die letzten 100 Leute ums Überleben kämpfen, ja, da befinden wir uns in einem völlig anderen Rahmen und da, das ist dann halt, weißt du, so wie, weißt du, wie im Mittelalter oder so, hat auch keiner über Kinderarbeit gemeckert, ja, im Gegenteil.
Ja. Da wünsche ich mir halt dann eine Möglichkeit zur Interaktion mit den Menschen. Und gerade in diesem DLC, finde ich, ist diese Kritik umso mehr angebracht, weil jetzt gibt es einen Weg, mit den Menschen zu verhandeln. Denn die Leute, wenn sie zu unzufrieden werden, können Streiks beginnen. Sie können sagen so, nö, ich arbeite hier nicht mehr und wir stellen Forderungen. Und solche Forderungen drehen sich zum Beispiel häufig um Arbeitssicherheit. Das heißt, die sagen dann, ich habe hier keine Lust mehr an dieser Baustelle zu arbeiten, solange du nicht ein Gesetz verabschiedest, was nachhaltig die Sicherheit an der Baustelle verbessert, machen wir nichts mehr. Und da hat man so einen kleinen Verhandlungsbildschirm und das hätte man ja theoretisch auch bei diesen kleinen Events mal anbringen können und sagen können, hier, ich gebe ein Ressourcenopfer meinetwegen, damit ihr irgendwie doppelte Ration oder so, damit ihr eure Motivation wiederfindet. Aber das wurde hier nicht so gemacht und das fühlt sich so ein bisschen so, ach, dann gib mir doch wenigstens Werkzeuge, damit umzugehen. Da war ich so ein bisschen am Tisch rütteln.
Das klingt aber auch so ein bisschen, weil die Erinnerung ans Hauptspiel war, dass es das teilweise zu sehr heutige Moralvorstellungen oder Paradigmen in das Spiel abstrahlen und es zu wenig sich hinsetzt und sagt, okay, das ist die Situation, die wir beschreiben, ist quasi ein absoluter Notstand. Ja? Wenn wir das nicht machen, sind alle tot. Und wie werden in diesem Rahmen erstens Entscheidungen gefällt und welche Entscheidungen sind auch akzeptabel für die Menschen oder welche Reaktionen erfolgen dort und welche nicht.
Ja.
Und das ist das, wo man, finde ich, häufig dann so ein bisschen sich das Knie an der narrativen Tischkante stößt und so das Gefühl hat, so, das ist zu sehr geprägt von einem Denken, wie denkt der Mensch, der in seinem heutigen Umfeld da drauf schaut, ne, auf den Bildschirm und viel weniger, wie würden denn Leute in dieser Situation tatsächlich agieren?
Ja. Andererseits, das macht das Setting, dieses Szenario schon wieder so faszinierend. Es gibt Menschen in dieser Welt, die leugnen, dass dieser ewige Winter kommen wird. Quasi Klimaleugner, nur in die andere Richtung genau. Also es spielt jetzt keine so große Rolle, man bekommt es aber mit, dass manchmal so Leute sagen so, naja, also ich glaube da jetzt nicht wirklich dran, dass der Winter kommen wird, aber ich meine, ein Job ist es einfach auf dieser Baustelle zu arbeiten. Und aus dieser Idee heraus ergibt das dann schon Sinn, dass dann einige sagen so, also warum hetzen wir uns eigentlich so? Ich arbeite hier nichts mehr, bis wir nicht irgendwie Helme für die Baustelle bekommen oder so. Und auf die Art, dann kann man auch Gewerkschaftsgebäude zum Beispiel bauen. Das sind alles so Dinge, wo du in dem Hauptspiel sagen würdest, sag mal, uns brennt hier alle der Arsch auf Grundeis. Wir müssen hier mal in die Hände spucken, sonst sterben wir alle. Und hier, und das macht es fast noch dramatischer, als Spieler weiß man, was passieren wird. Aber die Leute in der Welt wissen es nicht unbedingt. Und dadurch sind manche Forderungen, die man dann von denen verlangt, zum Beispiel hier doppelte Schichten und Pfeif auf die Arbeitssicherheit, auf eine Weise noch viel brutaler, zumindest aus Perspektive der Bevölkerung. Weil für die ist diese Dringlichkeit schon zu spüren, aber noch existiert die Welt ja noch irgendwie. Und das war schon spannend irgendwie. Das fühlte sich noch mal ein bisschen anders an.
Okay, das ist natürlich ganz cool. Man würde hoffen, dass wenn man wirklich schon über den Rand der Klippe drüber schauen kann, dass dann inzwischen die Zweifler vielleicht auch bekehrt sind. Man fragt sich auch so ein bisschen, wie bist du denn ausgerechnet an diese Arbeitskräfte geraten? Konntest du dir unter dem letzten Kontingent der Menschheit nicht wenigstens die mitnehmen, die auch glauben, dass das alles nötig ist? Aber
ja, ja.
Naja, wie ist es denn? Also das Interessanteste mit an Frostpunk ist ja die Verschränkung von einem Aufbauspiel mit diesen narrativen Elementen. Und das Haupt-Frostpunk, das hatte ja ganz viele von diesen moralischen Dilemmas, ne? Oder zumindest diesen einschneidenden Entscheidungen, wo du dann sagst, so alles klar, also machen wir uns die Mühe, einen Friedhof anzulegen oder, weißt du, ne, werfen wir die Leichen einfach irgendwo auf den Acker und so weiter. Und das hatte dann auch immer ganz interessante Konsequenzen teilweise auf die Moral der Leute. Bietest du denen einen Ort der Andacht, ne, das ist gut für die Moral, dass sie dann wenigstens irgendwas haben, wo sie hingehen können und dann ihre Angehörigen gedenken können, die sie verloren haben, ja, oder aber auch Gefahr von Krankheiten und Ähnlichem, solche Geschichten. Oder halt eben lauter so einschneidende Entscheidungen. Ne? Da stehen irgendwelche armen Flüchtlinge vor deiner Haustür und entscheidest du dich, die jetzt aufzunehmen, mit der Gefahr, dass du gar nicht in der Lage bist, die alle zu versorgen. Oder sagst du, ja, hier die Straße runter ist doch eine super Siedlung, guck doch mal da.
Also ich hatte den Eindruck, zum einen die aufploppenden Events, die sind in ihrem Ton viel ziviler, auch bedingt durch das Szenario. Also es geht ganz, ganz häufig, wie gesagt, um Arbeitssicherheit. Es geht darum, dass manchmal jemand sagt, hier, es wäre super, wenn wir noch eine zweite Krankenstation hätten, weil es gibt immer mal wieder Unfälle, Leute werden krank. Oder dass Leute fordern, hey, es wäre super, wenn uns erlaubt werden würde per Gesetz, dass wir uns auch mal eine Kneipenstegerei liefern dürfen, ohne direkt in den Knast zu kommen. Das sind so Forderungen oder auch Dinge, die man denen erlauben kann oder verbieten kann, das kommt mir alles sehr viel ziviler vor. Aber es geht trotzdem, dass man so extreme Spielstile entwickelt, wie auch schon im Hauptspiel. Also ein Beispiel, ich hatte in einem Spieldurchlauf dann irgendwann eine arbeitende Bevölkerung, die komplett aus Sträflingen besteht. Das ist eine neue Gruppe von Arbeitern, die irgendwann mal dir angeboten wird als Option, in deiner Siedlung zu arbeiten. Und das sind eben welche, die sind, die kannst du in doppelte Schichten reinschicken, die werden sich nicht beschweren, du kannst die richtig ausnehmen und da sterben auch also unfassbar viele Menschen dabei. Also einmal habe ich einen Reaktorbau beendet, da wird am Ende so eine kleine Statistik gezeigt, da sind 120 Sträflinge verstorben beim Bau dieses Reaktors, super krass und du kannst das auch noch weiter befeuern, so wie es auch Frostpunk-Spielerinnen und Spieler vom Hauptspiel kennen. Du kannst dann zum Beispiel Gesetze verabschieden irgendwann, die es mir als Spieler erlauben, Menschen ohne einen Prozess zu Kriminellen zu erklären und damit deren Rechte zu nehmen und sofort zu sagen, hier, doppelte Schichten, halbe Ration, du bist ja nur ein Sträfling. Also diese Extremspielstile sind wieder möglich.
Okay, ja. Gibt's da auch wieder so eine Art Endabrechnung? Ich erinnere mich nämlich noch, dass das Spiel dann, also das Original Frostpunk, das hat ja dann am Schluss dann so ein bisschen gesagt, so, ja, und das ist jetzt das, was du geschaffen hast. Es hat dann auch so ein bisschen den Zeigefinger gehoben. So, André, da bist du aber in den Totalitarismus abgeglitten. Und ich so, ja toll, aber nach dem Supersturm leben noch Leute. Und wer hat jetzt gewonnen? Wieso sieht das aus, als ob das ein, als würde ich hier getadelt?
Ja, genau, die gibt es auch wieder, genau, und das soll die halt, das finde ich auch ganz effektiv und auch ganz nett, dann hast du das Ding da endlich mal fertig gebaut, die Deadline eingehalten und dann wird dir halt gesagt, also wie viel Blut an deinen Händen quasi klebt. Wie gesagt, diese 120 Sträflinge, das ist schon krass, wenn man das da mal so sieht, aber andererseits denke ich mir dann, ja Leute, also die Deadline war auch echt knapp, also wie gesagt, 45 Ingame-Tage, das ist nicht viel Zeit, das geht richtig schnell vorbei und also ja, die Endabrechnung gibt es, aber ehrlich gesagt, ich dachte mir dann immer, Hauptsache, ich hab's gebaut, ey, ihr habt mich so gegängelt mit diesen Zeithorizonten, jetzt ist es halt, jetzt steht es da, ist irgendwie auch nicht meine Schuld.
Übrigens ist das, glaube ich, ich hoffe, das stimmt auch, es ist echt eine Weile her inzwischen, aber ich glaube, das war auch Teil der Diskussion, die ich damals dann mit Wolfgang über die allgemeineren Themen hatte. Ja. Das Interessante ist eigentlich eher, dass man selber so ein bisschen da sitzt und dann hinterher sagt, ja, ich habe vielleicht ein bisschen mit harter Hand regiert, aber mal im Ernst, die sind mir auch echt auf den Sack gegangen. Sie hätten es auch einfach mal verstehen können. Da kam nie ein freundliches Wort, da kam nie einer vorbei. Okay, gut gemacht, gut, dass noch so viele leben. Das sind nur 10 gestorben, hätten sie sagen sollen. Ja, aber das kam ja auch nicht. Anders lernen sie es ja nicht.
Ja, man entwickelt durchaus, selbst ich, eine gewisse Antipathie gegenüber diesen Menschen, liegt aber auch, um mal wieder auf einen Kritikpunkt abzubiegen, an einer Mechanik, die ich zum Beispiel eigentlich als Bug beschrieben hätte, aber wir sind jetzt über ein Jahr nach Release, ich glaube, das ist so gewollt. Und was ich meine, es ist eigentlich, finde ich, was Fatales. Ich sprach ja schon von diesen Streiks und den Streikverhandlungen und da sagen die Leute dann ganz oft, ich brauche eine höhere Arbeitssicherheit, um zur Baustelle zurückzukehren. Und dann kannst du mit denen in Verhandlungen gehen und die bestehen einfach darin, dass du Zugeständnisse machst und und sagst, okay, ihr wollt eine höhere Arbeitssicherheit, das wird dann so ganz abstrakt gesagt, die Arbeitssicherheit auf der Baustelle bitte um 1 steigern statt auf 0. Und dann sollst du den Gesetz verabschieden, dass das ermöglicht. Und dann ist es mir wirklich passiert, dass ich dann diese Verhandlung, dass ich denen gesagt habe, okay, mache ich, ist gar kein Problem, ich steigere die Sicherheit um 1 und dann gebe ich quasi Händedruck und dann bekomme ich so eine Art Cooldown, eine Zeit, in der ich das erfüllen muss. Und dann erinnerte ich mich, klug wie ich war, dachte ich, ich habe ja schon mal so ein Gesetz verabschiedet. Jetzt kann ich in diesem Gebäude auf einen Knopf drücken und dann werden besondere Vorkehrungen getroffen und dann ist die Arbeitssicherheit auf 1. Aber das wird nicht akzeptiert. Die wollen neue Gesetze. Und das fühlt sich für mich auch nicht richtig an. Also ich habe schon die Maßnahmen jetzt quasi erforscht, sage ich mal, und könnte die Helme quasi verteilen. Die liegen schon im Lager, aber die Leute sagen, ne, wir wollen neue Helme mit der Farbe Rot statt Blau. Und das ist so, also das ist was, wo ich also dachte, das muss doch eigentlich ein Bug sein. Aber ist es nicht. Ist eine Mechanik. Die wollen ein neues Gesetz.
Symbolpolitik ist halt auch manchmal gewünscht.
Ja, genau.
Ich habe das Gefühl, so die interessanten Sachen von Frostpunk sind schon erhalten. Ich finde, Frostpunk hatte immer eine gewisse Ambivalenz, wo das Spiel aber mir den Eindruck vermittelt hat, entweder will es die nicht oder es sieht sie nicht mal. Weil, wie schon beschrieben, ich glaube, ein großer Wert ist tatsächlich, dass man so ein bisschen am eigenen Leibe nachvollziehen kann, wie verführerisch sozusagen das Abgleiten in dieses totalitäre Regime sein kann.
Yeah.
Auch weil es schwierig ist, dann überall sozusagen sich so seine Menschlichkeit zu erhalten. Wir sitzen hier vor einem Computerspiel und so weiter. Aber gerade durch diese Abstraktion bist du ja vielleicht auch so in der Position von jemandem, der sehr entrückt ist und irgendwie einfach nur hier durchregiert und dann hinterher sich das alles auch wunderbar rechtfertigen kann. Indem er halt sagt, so, guck doch mal, wie irrational die waren. Da musste ich halt durchgreifen und guck doch mal, das Ergebnis rechtfertigt doch die Mittel. Das Problem von Frostpunk, und das ist der Teil, von dem ich immer das Gefühl habe, dass es das nicht so richtig selber anerkennt, ist, es hat halt leider ein Szenario geschaffen, wo ich finde, dass man sehr häufig durchaus mit Fug und Recht sagen kann, ja, aber sorry, der Druck, der Zeitdruck war so groß, die Leute waren uneinsichtig und dann musste ich jetzt sozusagen hier eine sehr schnelle, radikale Lösung herbeiführen, weil umgekehrt hätte ich riskiert, dass noch viel mehr Leute zu Schaden kommen oder sogar sterben und das Ergebnis gibt mir auch tatsächlich recht. Ich habe die ja heile durch diesen Winter bekommen, zumindest einen Teil der Leute sozusagen und ganz verlustbefreit ist ja zumindest jetzt, weiß ich nicht, wenn man da Experte ist, weiß ich nicht, ob das geht, aber zumindest anfangs sehr, sehr schwierig. Und wo man auch dann nicht Gelegenheit bekommt, hinterher zu sagen, so, alles klar, jetzt haben wir es überstanden und jetzt sind wir in ruhigerem Fahrwasser und jetzt lasse ich die Zügel auch wieder locker. Ich bin nicht der böse Despot geworden. Ich habe das halt nur in einer Notsituation habe ich das gemacht. Und dieser Rahmen, ne, der, finde ich, legt schon nahe, dass manchmal auch wirklich einfach sehr harte oder unmenschliche Entscheidungen vielleicht nötig gewesen sind, um größeres Unheil abzuwenden. Und damit tut es sich immer ein bisschen schwer, weil es sehr schnell um die Ecke kommt und sagt, habe ich dich erwischt, ja? Du mieses Schwein.
Aber ich glaube, gebe ich dir vollkommen recht, der Unterschied und darin besteht dann der Reiz ist eben, wie gut man damit dann als Spieler, Spielerin umgeht. Also ob man eher dann zu den pragmatischen Menschen, wie du dann in dem Fall gehört, die dann sagen, okay, das ist furchtbar, ist schon klar, aber Leute, jetzt guckt euch mal um, was hier gerade in der Welt abgeht. Ich erinnere mich, ich habe da ganz schön immer gelitten. Also wenn das Spiel mir gesagt hat, so, guck mal, was du da für einen Scheiß machst, sagte ich weiß, es tut mir so leid, ich weiß. Und das ist der Unterschied. Also es hat schon gewirkt, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Am Ende des Tages kann man immer noch sich ins Bett legen und sagen, wir leben immerhin noch. Also zumindest einige von uns leben noch.
Ja, oder auch, also ne, so in dem Moment, wo die Entscheidung getroffen wurde, war die Alternative eine Entscheidung, wo zumindest mutmaßlich mehr Schaden entstanden wäre. Ne?
Ja, aber Menschlichkeit erhalten, muss man ja abwägen. Ne?
Ja, aber weißt du, das ist halt so das Ding. Ist es echt cool? Kann ich mir hinterher auf die Schulter klopfen und sagen, ja, da sind 10 mehr Leute tatsächlich gestorben, aber ich habe den Leuten einen Friedhof gebaut. Also können sie ihren Angehörigen, die jetzt zusätzlich gestorben sind, aber auch noch gedenken. Ist doch super. Das ist doch die menschliche Entscheidung. Oder ich habe die Kinder in der Schule gelassen, sind natürlich erfroren, aber sie mussten nicht arbeiten.
Also ich fürchte, also ich gehöre dann zu den Leuten, die dann sagen, es sind mehr gestorben, aber ihr könnt um sie trauern und behaltet so ein bisschen psychische Gesundheit. Also ich muss sagen, so leicht ist das für mich gar nicht. Also ich sitze da schon davor und denke mir, naja.
Ja, leicht ist es nicht unbedingt, aber ich finde den, der erhobene zeigewirke Finger des Spiels war häufig einfach schwierig so anzunehmen, weil es halt einfach so eine solche Extremsituation skizziert. Und wie gesagt, ne, es machte dann zumindest im Hausspiel auch gleich so die Schotten runter, wo ich jetzt gesagt hätte, so, Moment mal, gib mir doch mal eine Chance zu sagen, so, alles klar, und jetzt ist cool, und ich trete auch ab. Jetzt hier wählt mal einen, weiß ich nicht, demokratisch gewählten Volksrat oder was auch immer.
Ja.
Ja. Aber dann wurde ja gleich die Geschichte fortgeschrieben und dann wehten da schon so die Banner, wo eigentlich noch das Hakenkreuz wählte.
Aber es gibt auch so, also auch Reaktionen der Bevölkerung, das geht dann wirklich doll in die Richtung, die du beschrieben hast, wo dann wirklich der Zeigefinger erhoben wird und ich dieses Aha aus dem Lautsprecher höre. Eine Sache, die mir da ganz besonders aufgefallen ist, und also, wie gesagt, wir sind hier in einer Welt, die kurz vor dem Abgrund steht, und auch wenn es einige leugnen, wie auch heute das ja so ein bisschen ist in unserer echten Welt, die Zeichen sind da. Die Zeichen der Zeit sagen, wenn wir in dem Tempo weiterfahren mit dem, was wir machen, wird der Crash kommen und es wird nicht schön. Und alle müssen sich irgendwie zusammenreißen und dann sage ich, okay, ich merke, liebe Bevölkerung, eure Motivation ist am Boden, ihr braucht mal was Schönes, und dann gehe ich in mein Gesetzesbuch und blättere und gucke, was kann ich euch denn geben, und dann sehe ich da Prostitution. Okay, ich könnte jetzt hier Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in die Gaststätte reinstellen, die das als Job einfach ausüben können. Das klingt jetzt erstmal nicht furchtbar. Ich klicke drauf, ich sehe, Motivation steigt, und sofort melden sich Leute aus der Bevölkerung und sagen so, ja, ich dachte, wir würden das hier anders machen. Ich dachte, hier Sex gegen Geld wäre hier nicht so ein Thema. Ich dachte, wir wollen bessere Menschen sein. Wo ich denke, och, also jetzt, och, ich kann das jetzt hier nicht gebrauchen, ey, ab in die Mine mit dir, ey.
Sehr gut. Nee, nicht mal. Komm, ich baue dir eine Kirche.
Nee.
Ah, tipptopp. Ja, das, ich sag ja, also das ist, auf der einen Seite funktioniert super, weil viel von dem, man hört das, ne, wenn man so drüber redet, viele werden sagen so, ja, genau so hätte hier der Adolf sich wahrscheinlich auch verteidigt. Ja, was hätte ich denn machen sollen, ne? Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, auch die Art, wie natürlich Entscheidungen in dem Spiel funktionieren, nämlich häufig sehr binär, ne?
Willst
du das machen oder willst du das machen? Und es gibt nicht so dieses, ja, wie wär's denn mit ein bisschen davon und ein bisschen davon, ja? So, willst du Sexarbeiter zulassen? Ja, aber vielleicht möchte ich auch noch ein Gesundheitsamt bauen und vielleicht, ne? Und so weiter und so fort. Vielleicht soll das irgendwie vernünftig überwacht werden in einem medizinisch korrekten Rahmen und dass es denen auch gut geht und sonst irgendwas, ne? Kein Missbrauch, bla bla bla. Das geht halt alles nicht, sondern es ist halt sehr häufig einfach nur diese typisch spielerischen, binären Entscheidungen. A oder B. Und die Reaktion des Spiels ist dann eben auch C oder D. Und das ist das, was dann ganz häufig natürlich, also mit dieser Art von moralischem Dilemma oder sowas agieren ja ganz viele Spiele, und das Problem ist eben ganz häufig, dass du da sitzt und sagst so, aber A und B ist ja, was mit C, was mit D? Ich würde gerne E machen.
Ja. Ja, ganz genau. Die Kompromisse fallen auch in dieser Welt wieder schwer, in diesem DLC. Und ich habe auch das Gefühl, daran hat das Spiel auch kein Interesse. Du sollst dich in eine oder die andere Richtung bewegen, wird auch abgebildet in den Mechaniken. Zum Beispiel dieses Gesetzbuch wird dann relativ schnell aufgeteilt. Man kann dann Gesetze verabschieden, die sich mehr an die Arbeiterschaft richtet, oder Gesetze verabschieden, die sich mehr an die Ingenieure, also die besser qualifizierten Arbeiter richtet. Und auch da sieht man ja, das sind unterschiedliche Gesetzesbäume. Man soll sich entwickeln in die eine oder die andere Richtung. Ich verstehe es auch aus einer dramaturgischen Sicht. Dadurch entstehen die spektakulärsten Geschichten, von denen man dann später noch anderen Leuten erzählt oder die einem im Kopf bleiben. Aber also, wenn ich da ein Echtbürgermeister wäre oder Bauherr, was auch immer, ich würde mich da viel häufiger um den Kompromiss bemühen wollen, und das wird mir in dem Spiel zu häufig in meinen Augen nicht angeboten.
Das Ding ist ja auch, ne? Also gerade jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, die Zeitlimits sind noch gnadenloser geworden. Auch das ist wieder so ein Fall von, das Spiel hat, glaube ich, schon eine, ich nenne das mal Agenda, oder es möchte eine Message senden. Und die Idee ist sicherlich für unser eins auch eine zustimmungsfähige Message und sowas. Und die möchte es aber dann auch nicht zu sehr kompromittieren. Ne? Es möchte nicht das Spiel sein, wo die Leute hinterher hingehen und sagen, ja, die Siedlung nebenan ist in ihrer schönen Basisdemokratie erfroren. Und hier meine autokratische Schreckensherrschaft, da läuft alles super. Das ist einfach offensichtlich the way to go. Und das möchte das Spiel nicht. Ne? Mhm. Aber umgekehrt, wie gesagt, du hast halt, es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum zum Beispiel auch sowas wie ein Militär einfach extrem durchorganisiert ist, weil du willst im Schlachtfeld nicht irgendwie zwischendrin sagen, so, jetzt müssen wir erstmal den Fünferrad einberufen, gehen wir über die linke Flanke oder Rückzug, wie sieht's denn aus? Ja, Abstimmung, Entschuldigung, es muss eine geheime Wahl sein, wo ist eigentlich unser Protokollführer erschossen, schade. Und aber in dieser Situation, und wenn auch noch die Zeit so knapp ist, ne, dann würde man annehmen, dass es halt leider genauso laufen muss. Da ist halt einfach keine Zeit dafür, ja, dass man sagt, okay, jetzt wollen wir aber erstmal hier die Bevölkerung befragen. Was sind eigentlich die Zensusdaten von unserer Siedlung? Und das ist ein schwieriges Ding, das ist schwierig auflösbar für sie.
Ich hätte es vielleicht noch spannender gefunden, vielleicht hätten sie sich da selber einen Gefallen getan, wenn sie den Winter in noch weitere Ferne gerückt hätten. Wenn es wirklich in der Welt noch gar keine Dringlichkeit gibt und man jetzt den Leuten aber auch irgendwie klar machen muss, wir sollten uns beeilen. Aber es in der Welt selber noch viel weniger Indizien gibt und es wirklich dann erstmal so ein Bürokratieding ist, dass mir aufgedrückt würde, hier bau mal den Kram und dann die Arbeiter natürlich sagen, du, ich mache hier keinen Fuß auf der Baustelle, solange da nicht irgendwelche Gerüste zur Sicherheit stehen. Das hätte das auf eine Weise noch viel mehr zugespitzt, weil man jetzt vielleicht sogar auch einfach die Leute von der Dringlichkeit dieser Bauvorhaben überzeugen muss, ohne dass sie sich in der Welt umgucken können und sagen können, ja, okay, es liegt schon sehr viel Schnee für diese Jahreszeit, vielleicht ist da was dran. Wäre vielleicht ein spannenderer Schritt noch gewesen, das einfach noch früher anzusetzen.
Ja, das stimmt, genau. Und dann eben sowas wie eben Überzeugung oder sowas, ja, ne, als die Ressource, die es zu schaffen gilt.
Oh ja, stimmt. Und wenn die auf Null sinkt, sagen die Leute so, du denkst dir den Quatsch doch aus, machen wir hier nicht. Wir gehen.
Ja,
wir gehen
nach Hause. Sieht super aus.
Ja,
also, hält nächsten Winter halt mal einen zweiten Wollpulli an, alles klar. Das Ulkige ist natürlich, ne, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie schwer wir uns heutzutage tun, zu sagen, ja, okay, offensichtlich die Zeit drängt, dann kann man sich schon vorstellen, dass es genauso läuft, dass es hinterher heißt, jetzt müssen wir in 45 Tagen aber den Redaktor fertig haben.
Ja, genau.
Frisch gewählte Regierung Friedrich Merz sitzt da und sagt, oh, verdammt, jetzt aber hopp, hopp, hopp. Wie sieht's denn aus? Haben wir das Loch schon gebohrt?
Ja, genau. Also, ja. Also, ich denke dann auch, wie gesagt, ich habe mich geärgert darüber, dass dann die Strafe ist, ich werde gekündigt, so ein Quatsch, aber dann denke ich mir, okay, aus der Immersion heraus, so, das ist eine Welt, da hängt vielleicht doch noch ein bisschen mehr an der Bürokratie und dem Gedanken so, naja, es wird schon irgendwie alles gut gehen, deswegen folgen wir den alten Prozessen und wenn jemand Deadlines nicht einhält, wird er gefeuert. Okay, I give you that, aber irgendwie so ganz überzeugt hat mich das im Kontext des Settings nicht.
Okay. Na dann, also vielleicht mal so zusammenfassend.
Ja.
War das gewinnend? Ist es denn vielleicht auch was, weiß ich nicht, unterfüttert das Hauptspiel mit so einer Art, weil so Prequels ist ja häufig mal sowas, dass du dann irgendwie mit einem anderen Verständnis in das Hauptthema, in die Hauptgeschichte reingehst. So, ah, so sind wir also an diesen Punkt gelangt oder sowas. Klingt alles noch nicht so sehr, aber ich frag's mal.
Also ich habe mich gefragt, was will ich denn eigentlich in dem Fall von einem guten DLC, von einem guten Add-on? Und die Definition, die ich dann, oder die Antwort, die ich darauf gefunden habe, die erfüllte Last Autumn auf jeden Fall. Und zwar ist die Antwort, die Mechaniken des Hauptspiels ergänzen um neue Ideen, um einen neuen Spin, um eine neue Perspektive auf das, was man schon vom Hauptspiel kennt. Und das macht halt The Last Autumn. Durch dieses neue Szenario, durch diese knappere Deadline und durch diese neue Ressource der Motivation zum Beispiel, da wird ganz klar kommuniziert, die Menschheit befindet sich gerade noch in einer anderen Situation. Die Leute sind noch nicht zu Tode verzweifelt, sondern die bestehen auf so Dinge wie Arbeitssicherheit, die wollen Gewerkschaften, die wollen mit dir verhandeln, die richten sich irgendwie auf eine Zukunft ein, die viel angenehmer in ihren Köpfen ist, als sie in Wirklichkeit wird. Und dem trägt dieser DLC Rechnung und das finde ich toll. Also mit anderen Worten, die Entwickler haben sich überlegt, okay, was für Möglichkeiten und Mechaniken ergeben sich aus diesem neuen Setting, aus diesem Szenario des Prequels und wie können wir das irgendwie umsetzen, dass das funktioniert. Das wertschätze ich und das finde ich toll. Aber trotzdem, also ich fand's furchtbar, aber jetzt nicht furchtbar im Sinne von schlechtes Spiel, sondern das ist genau das Spielerlebnis, das ich nicht will. Also diese ganz knappe Deadline und also wie gesagt, Zeitdruck gab's auch im Hauptspiel, aber dieses Stressen und dieser Hang zum Herausfinden der perfekten Bildorder. Wie gesagt, das war auch schon veranlagt im Hauptspiel, aber da war der Zeithorizont etwas großzügiger. Hier habe ich das Gefühl, eigentlich ist der Way to go, eine Bildorder herauszufinden, also eine ideale Reihenfolge des Gebäudebauens und der Gesetzeverabschiedung, damit ich hier durchrocken kann und die 45 Tage schaffe. Und das ist nichts, wo ich persönlich als Tom Schott sage, damit habe ich Spaß. Aber wie gesagt, auf so einer abstrakt kritischen Ebene finde ich gut und wertschätze ich, dass dieser DLC wirklich was anderes probiert, was anderes ausprobiert und Frostpunk sich irgendwie anders anfühlen lässt.
Hat es bei dir Bock auf mehr Add-ons geweckt?
Also ehrlich gesagt, es liegt jetzt so ein bisschen an Frostpunk. Ich habe jetzt genug davon. Also wenn das jetzt, also ich habe genug von Frostpunk, auch diese Schwere, die übrigens auch wieder erhalten ist. Also jeder Mausklick wird begleitet von Mollakkorden und die Tastatur weint schon, wenn ich sie nur angucke und alles ist furchtbar. Mir reicht's erstmal damit, muss ich sagen. Aber davon abgesehen, ich glaube, die Art von DLC, das möchte ich nicht nochmal, weil wie beschrieben, das ist nicht, was ich mag an Frostpunk. Ich würde mir gerne irgendwie vielleicht kleinere Add-ons wünschen, noch für ein Frostpunk, in dem vielleicht neue Gebäudeketten hinzugefügt werden. Weißt du, so sehr, sehr, sehr kleine, bescheidene Wünsche habe ich. Aber es ist eigentlich auch Quatsch, weil Frostpunk 2 steht ja in den Startlöchern und mal gucken, was da passieren wird.
Öl, habe ich gehört.
Ich auch, ja, ja. Öl und
Schnee und Öl.
Und Bedrohungen von außen. Mein Guess ist, es wird Militär jetzt eine Rolle spielen. Das wäre, weiß ich nicht, ob das so toll wird.
Es ist so. Also in so einem Survival-Szenario ist natürlich, ja, das ist ja das nächste Ding. Ja, der Mensch ist des Menschen Wolf.
Ja, ja. Homo homini lupem, glaube ich. Naja.
Jetzt kann er so leider nichts sagen. Ich habe damals angefangen, Jura zu studieren und dann hieß es, ja, aber heutzutage im modernen Jurastudium musst du Latein nicht mehr belegen. Okay. Ja. Und raus. Ein Kurs weniger. Tschüss.
Ja, ja, ja. Ja, das ist Frostpunk Last Autumn. Wie gesagt, 17 Euro. Aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bringt euch da draußen aber nicht viel. Es ist im Sale, aber 17 Euro regulär.
Alrighty, tipptopp, meine Damen und Herren. So, das war's mit der ersten, vielleicht, weiß gar nicht, wie wir das hinterher sortieren, Add-on-Besprechung. Ja. Wir wissen auch noch nicht, wie wir die Woche nennen. Woche des Nachtretens, klingt total super. Also, das war's. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.
Tschüss.